Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff. Wir wollen heute sprechen über den Frauenhandball im Speziellen, denn wir wissen ja, die WM steht vor der Tür, deswegen wird es dort eine große WM-Vorschau geben und deswegen wollen wir natürlich trotzdem nicht den Frauenhandball zu kurz kommen lassen und den Blick werfen auf, ja, das, was dort passiert ist in der Bundesliga, auch im europäischen Geschäft ist jetzt wieder losgegangen und natürlich über das, was ja gerade in Blomberg abgeht. Dort gibt es eine neue Enthüllung vom Spiegel und ja, der Verein wehrt sich vehement dagegen. Da wollen wir drüber sprechen. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff. Und ich habe heute einen Gast an meiner Seite, einen Experten, neben Robin Buditz. Hallo Robin.
Hallo Sebastian, schön, dass ich wieder dabei sein kann.
Ja, genau, Robin, wir reden heute, nachdem sich Patrick ein bisschen ausruht mit seiner Stimme. Auch ich bin, man hört es, glaube ich, ein bisschen stimmlich angenockt, wollen uns natürlich trotzdem bestmöglich durchziehen heute und ja, den Blick werfen auf das, was beim Frauenhandball in diesen Wochen, in diesen Tagen passiert ist. Und dann lass uns erstmal ja im europäischen Geschäft anfangen. Die Gruppenphase der European League hat begonnen und ja, was soll man sagen, aus deutscher Sicht können wir sehr, sehr zufrieden sein. Der Thüringer HC gewinnt zum Auftakt mit 28-24 gegen Paris. Und startet damit ja perfekt in diese Hauptgruppenphase.
Du hast es richtig gesagt. Also 28-24 ist ein absoluter Statement-Sieg zum Auftakt. Vor allen Dingen, weil ja, die Pariser Mannschaft schon auch recht wettbewerbsfähig und stark einzuschätzen war. Und unter dem Gesichtspunkt ist dieser Sieg sehr, sehr eindrucksvoll. Unter dem Gesichtspunkt, dass man zur Halbzeit tatsächlich sogar noch mit 7 Toren geführt hat, war das ein furioser Beginn. Und man hat den Heimtorteil sehr gut genutzt. Es wurde von der roten Wand gesprochen, die da in Thüringen vorgeherrscht hat. Und es war ein super starker Start. Und dementsprechend hat sich natürlich auch Herbert Müller, der Trainer, sehr, sehr euphorisch und zufrieden gezeigt. Und wirklich von der ersten bis zur letzten Minute hat der Thüringer HC dem Gegner da sein Spiel aufgedruckt. Extrem hohes Tempospiel. Sehr schnell viele einfache Tore gemacht, während sich der Gegner jedes Tor erarbeiten musste, war das wirklich ein gelungener Auftakt und ja, ich glaube, sowas nimmt man sehr gerne mit in den Start von der Gruppenphase.
Auf jeden Fall. Ich meine, da haben viele Spieler wirklich Top-Leistungen gezeigt. Annika Lott mit 9 Treffern, beste Werferin und natürlich auch wieder ihr marschiert im Tor. 40%-Quote, 16 Paraden. Also so kann man mal in der Gruppenphase auf jeden Fall starten gegen so eine sehr gute Mannschaft. Ein bisschen enger ging es dazu bei den Dortmunderinnen, die zum Auftakt gegen Molde Elite ran mussten, auch daheim. Und auch sie haben es geschafft zu gewinnen, 33-32. Aber Robin, das war ganz schön Zitterpartie dann noch hinten raus, nach wirklich einem engen Spiel. Und da haben sie es wirklich dann gerade noch so über die Zeit retten können.
Ja, absolut. Auch hier war es so, Dortmund hat eigentlich zur Pause geführt und auch eigentlich gut mit 4 Toren. Das sah ja, sag ich mal, recht souverän aus und dann hinten in der zweiten Halbzeit hinten raus wurde das Spiel etwas ja, fahrig, besonders die letzten 10 Minuten, ne? Weil bis zur 50. war die Führung sogar noch bei 5 Toren und dann kamen Unkonzentriertheiten ins Spiel. Es wurden Chancen vergeben, es war nicht mehr die Aggressivität da, aber Alina Grissels, die auch schon im DAB-Trikot sehr, sehr geglänzt hat und die ganze Saison über schon stark spielt, hat da dann Verantwortung übernommen und wirklich mit der letzten Sekunde den Ball in den Winkel gezimmert. Also das war ein grandioses Tor, das da den Sieg gerettet hat. Und ja, da ist die Kapitänin immer wieder in die Bresche gesprungen und groß war die Freude. Da lagen sich natürlich alle in die Arme, als ob ja die Gruppenphase schon überstanden wurde.
Ja, so weit sind sie noch nicht, aber auf jeden Fall, der Start war wirklich, wirklich sehr gut. Auch ich meine, nicht nur Alina Grasiel, sie hat wirklich überragend gespielt, schon seit Jahren oder seit Monaten, seit Jahren, wirklich, kann man schon sagen. Wirklich so ein bisschen im Gesicht dieses Dortmund-Erfolgs, auch Jahrathen Holte, 19 Paraden, 40%-Quote auch da, ein ganz, ganz wichtiger Faktor gewesen, dass man da auch diesen Sieg sich erarbeiten konnte, da wie gesagt Molde ein paar Chancen mehr hatte, aber wenn du so einen Torhüterin hinten drin hast, ist es natürlich auch dann sehr, sehr schwer zu gewinnen, auch wenn auf der anderen Seite Mona Obeidli überragende Tag hatte, 16 Tore, also die Hälfte genau geworfen, das war schon wirklich sehr, sehr eindrucksvoll. Ja, so gut es gelaufen ist für die deutschen Mannschaften in der European League, müssen wir leider drüber reden in der Champions League, denn dort hat SG Bibiheim Bietigheim enttäuscht, verloren mit 28-35. Markus Gaugisch war danach sehr, sehr wütend, hat gesagt, es war der schlechteste Auftritt meines Teams in den letzten Jahren, ohne Selbstvertrauen, Feuer und harte Verteidigung. Mit so einer Performance kannst du nicht gewinnen. Das fasst, glaube ich, relativ gut zusammen, Robin, denn jetzt ist das 50. Spiel in Folge ohne Sieg in der Champions League, also für Bietigheim, ja, willst du den guten Start so langsam ein bisschen eng mit der Hauptrunde, in der nächsten Runde?
Ja, absolut. Also dieser Auftakt in die Champions League, der war ja schon fast zu gut, ne? Das hätte man ja fast gar nicht erwarten können. Also da haben wir uns alle, glaube ich, so ein bisschen die Augen gerieben. Und wir waren froher Hoffnung, sage ich mal, oder guter Hoffnung, dass Bietigheim diese Saison wirklich mal richtig, richtig mitmischen kann auf internationalem Niveau. Jetzt waren die letzten 5 Spiele wirklich unglücklich. Und ausgerechnet jetzt gegen RK Krim Mercator dort, die natürlich auch, glaube ich, letzter waren in der Gruppe auch noch vor dem
zumindest
Spiel.
Zeitweise, jetzt nicht mehr, aber zumindest zeitweise waren sie halt weit hinten mit drin. Ich meine, das schlechteste Team ist ja Most in der Gruppe, die ja noch nichts gewonnen haben und auch wirklich gar kein Land sehen, aber sie waren wirklich lange unten mit dabei, ja.
Genau, und dementsprechend war der Sieg, war die Niederlage, beziehungsweise der Sieg jetzt des Gegners natürlich wieder ein Rückschlag, wieder ein Dämpfer, den die Bietigheimerinnen erstmal wegstecken müssen. Zu keiner Zeit haben sie es irgendwie geschafft, dem Spiel so ein bisschen ihren Stempel aufzudrücken. Da kann ich dann auch einfach Markus Gaugisch verstehen, dass er da sich wirklich enttäuscht zeigt, weil der Auftritt, der wirkte so ein bisschen leer, sage ich mal. Also jedes Mal war es richtig schwierig, schwer die Chancen erarbeitet, super. Man musste für jedes Tor kämpfen, während dem Gegner das Ganze ein bisschen leichter von der Hand ging. Und zwischenzeitlich führten die Gäste, glaube ich, auch, führte mit 8 Toren. Und das Ganze wurde dann irgendwie nochmal, sag ich mal, mit einer Schadensbegrenzung betrieben. Jenny Behrendt hat ihn knapp vor 10 Minuten vor Schluss, hatte so einen richtig guten Lauf mit 5 Treffern. Dann kam man nochmal dran auf 5 Tore. 5 Minuten vor Ende, hat dann aber ein Überzahlspiel, wo das Spiel hätte wirklich nochmal kicken können, man hätte nochmal drankommen können in dieser Crunch-Time, dieser berüchtigten, aber dieses Überzahlspiel wurde auch schlecht ausgespielt, sodass es am Ende eine absolut verdiente Niederlage war, die auch von allen Seiten eingestanden wurde dann.
Ja, genau. Und jetzt muss man, wie gesagt, gucken, denn jetzt ist dieser 7. Platz, womit man ja dann nicht in der nächsten Runde wäre, nur noch 3 Punkte weg. Und wenn ich mir so ein bisschen das Programm anschaue, jetzt dann nach Kristiansand, daheim gegen Bukarest und dann hinten raus die beiden Spiele mit FTC und dann Banik Most. Also da müssen wir gucken, dass sie auf jeden Fall da einen ganz, ganz dringenden Punkt erholen. Ja, klar, Bukarest und Kristiansand werden mit Sicherheit schwierig in der aktuellen Form, aber zumindest gegen FCC und gegen Most musst du halt punkten, sonst wird es halt dann nichts mehr. Dann bist du in der Vorrunde raus und fragst dich dann eigentlich, okay, wie kann das dazu kommen, nach diesem überragenden Start, den sie da gehabt haben. Also das war ja wirklich bis jetzt zu diesem Spiel gegen Odense im Oktober, kurz vor der Pause, wo sie ja dann klar verloren haben, wo ihre Siegesserie zu Ende gegangen ist, war das wirklich überragend, was sie dort gespielt haben. Und unentschieden in Bukarest, gegen Kristiansand gewonnen, aber von der Leistung sind sie aktuell wirklich schon ein bisschen was entfernt. Deswegen müssen sie jetzt so noch ein bisschen zittern mit dem Einzug in die nächste Runde. Lass uns mal den Blick dann werfen in Richtung Bundesliga und dass wir dort mit den Ergebnissen beschäftigen. Und da haben wir natürlich schon eine faustdicke Überraschung am Samstag erlebt, wenn wir uns darauf anschauen. BSV Sachsen Zwickau gewinnt daheim gegen die Tussen Metzingen mit 26-25. Ein Ergebnis, womit einfach so nicht zu rechnen gewesen ist, Robin.
Absolut, das war eine totale Überraschung, die wir da erlebt haben und ein ganz, ganz starker Auftritt, muss man ganz einfach sagen, von der BSV Sachsen-Zwickau. Metzingen hätte aufschließen können zu Blomberg und hat, glaube ich, diesen Sieg irgendwie im Kopf schon verbucht. Und das Ding auf viel, viel zu leichte Schultern genommen. Die haben zu keinem Zeitpunkt die Leistung gezeigt, die sie die letzten Wochen erreicht hatten, weil Metzingen wirklich in einem Aufschwung war. Und dementsprechend hat BSV Sachsen-Zwickau natürlich ein enges Match, aber am Ende meiner Meinung nach auch absolut zu Recht gewonnen, weil Zwickau konnte teilweise machen, was sie wollten. Die Abwehr war überhaupt nicht griffig. Da war einfach, ja, die waren von der Rolle. Technische Fehler, riesengroße Lücken in der Abwehr, eine verdiente Niederlage.
Ja, einfach so ein Spiel, wo einfach nicht zusammengelaufen ist für Metzingen. Und während dann bei Sachsen-Zwickau hat alles funktioniert, starke Torhüterin gehabt mit Neles Kurske, die ja sowieso eine ganz, ganz wichtige Rolle einnimmt in Zwickau. 14 Paradenquote von fast 36%. Also da geht sie immer wieder gut vorweg. Und wenn natürlich so eine Torhüterleistung hat und der Gegner halt nur 6 Paraden, dann hast du natürlich auch mal so eine Chance, so eine Partie zu gewinnen. Das haben sie wirklich sehr, sehr gut gemacht und haben damit den Relegationsplatz verlassen. Sind die nur noch Platz 12? Denn ja, wir müssen wieder bei der Sport um so Neckarsulm legen. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, okay, sie kommen jetzt da raus und diese knappe Niederlage gegen Metzing. Ja, und dann daheim verlieren sie mit 23-32 gegen Leverkusen in einer Partie, wo ihr durchaus sagen kannst, okay, Leverkusen musst du eingeschlagen mit den Ansichten, die du in Becker Sulmas und auch zumal du dich auch gesteigert hast in den letzten Wochen, aber das war wieder eine Partie, die ja so ein bisschen die Saison von Wieger spiegelt. Man hatte gute Chancen, aber man hat es einfach nicht genutzt.
Ja, es scheint so langsam, aber sicher wirklich eine Abwärtsspirale erkennbar zu sein, dass der Nikas Ulm gar nicht mehr rauskommt. Also das nimmt schon dramatische Züge an dort, weil auch diese Niederlage einfach, die Höhe dieser Niederlage, die ist meiner Meinung nach nicht zu rechtfertigen für Nikas Ulm. Klar hat Leverkusen ein wirklich gutes Spiel gezeigt und Leverkusen ist auch ein bisschen im Aufwind. Ich glaube, Leverkusen hat die letzten 3 oder 4 Spiele auch gewonnen. Auch der Trainer der Leverkusener hat gesagt, das wäre das beste Spiel, seit er Trainer in Leverkusen ist. Dass seine Mannschaft wirklich über 60 Minuten alles richtig gemacht hat, hat Johan Pettersson gesagt. Aber nichtsdestotrotz darf Neckars Ulm nicht wieder mit 9 Toren verlieren. Vor allen Dingen unter dem Gesichtspunkt, wenn man immer mehr da unten in diesem Abstiegskampf drin ist. Aber dann muss irgendwann mal die Frage gestellt werden, kann Neckars Ulm Abstiegskampf? Und aktuell sieht es einfach nicht danach aus, während die BSV Sachsen-Zwickau diesen Kampf wirklich annimmt und sich dann beweist, wird Neckars Ulm einfach immer weiter nach unten durchgereicht und steht jetzt wirklich da auf diesem Relegationsplatz und muss so langsam aber sicher sich Gedanken machen.
Ja, das müssen sie definitiv. Ich habe es in der Stimme gelesen, also ich habe jetzt nicht diesen Plusartikel gelesen zwar, aber zumindest gehört, dass oder zumindest stand drin in diesem kleinen Überschrift, dass man da jetzt auch Gespräche wohl führt, dass es damit sie halt auch natürlich auch um die Trainerin geht. Das ist halt leider der Sport einfach so, wenn du einfach sportlich erfolgreich bist und natürlich Neckars Ulm, das Ziel war Europa und du stehst jetzt halt am kompletten anderen Ende der Tabelle, dann geht es halt dann natürlich irgendwann auch um die Person und dann müssen wir mal schauen, inwieweit dann noch weitere Chancen bekommen wird für Tanja Lockwin. Das nächste Spiel ist auch gegen Sachsen-Zwickau, also wahrscheinlich für sie die letzte Chance, wenn sie noch eine bekommen sollte, dort zu gewinnen. Wenn nicht, dann dürfte es wahrscheinlich dann auch für sie leider beendet sein in Neckars Ulm, weil so eine Partie darfst du nicht verlieren, weil wenn du es verlierst, hast du 3 Punkte Rückstand auf das rettende Ufer und mit der bisherigen Saisonleistung dann natürlich da rauszukommen, ist keine einfache Aufgabe, aber Leverkusen haben wirklich tolle Ergebnisse jetzt gezeigt gehabt, also wirklich, hatten ja Blomberg im Rande einer Niederlage, haben gegen Thüringen lange gut mitgehalten, also von daher Leverkusen, die ja überzeugen ja wirklich sehr, sehr gut. Lass uns auf weitere Ergebnisse zu sprechen kommen und das Unentschieden ansprechen zwischen den Bad Wildungen Vipers und der HSG Bensheim-Auerbach, 29-29. Gerechtes Unentschieden, Robin, oder?
Absolut gerechtes Unentschieden. Vollkommen in Ordnung. Bensheim-Auerbach, damit gleich auf jetzt mit Leverkusen, hätte auch wieder dran vorbeiziehen können, begnügt sich, sage ich jetzt mal, mit diesem Unentschieden, weil sie schon die bessere Mannschaft waren. Aber es war so, ja, es ist ein Hessen-Derby gewesen, ne? Also, und da geht es dann natürlich zur Sache. Es war kampfbetont, spannend, keine handballerische Feinkost unbedingt, auch wenn 29-29 natürlich, also viele Tore in dem Sinne schon gefallen, aber es war ja ein gerechtes Unentschieden und sage ich mal für die Bad Wildungen Vipers, die können sicherlich besser mit dem Remis leben als jetzt Bensheim-Auerbach, weil Bensheim-Auerbach schon besser gespielt hat und sich, glaube ich, da mehr erhofft hatte als Bad Wildungen.
Ja, ich denke, für Bad Wildungen war das der ganz wichtige Punkt, nachdem sie jetzt letztes Spiel verloren haben, auch doch deutlich verloren haben, dass sie jetzt mal wieder so ein bisschen so einen Abwärtstrend so ein bisschen aufhalten können, mit einer guten Leistung der Torhüterin. Manuela Brüsch, das sehr, sehr gut gemacht hat, 15 Paraden, aber natürlich offensiv 17 technische Fehler, das ist schon natürlich eine ganz schöne Anzahl, aber kommt dann auch dazu, dass dann halt Bensheim-Auerbach das halt nicht zu ihrem Vorteil hat nutzen können. Lass uns noch auf das weitere Stammsatzspiel zu sprechen kommen, die Waibling Tigers daheim gegen Buxtehude SV. Eine Halbzeit lang war das sehr, sehr eng. 9-10 stand es nur zur Halbzeit. Am Ende setzt dann Buxtehude, aber dann verdient er Machen auch durch mit 25-18.
Genau, die Waibling hat es bis zur Halbzeit sehr, sehr gut gestaltet. Sicherlich auch mit dem Rückenwind des ersten Saisonsieges auch gegen Buxtehude mit breiter Brust ins Spiel gegangen. Aber am Ende hat sich auch Buxtehude dann durchgesetzt, weil Buxtehude natürlich auch wieder im Aufwind ist, ne? Sie sind jetzt auf Rang 4 vorgerückt, durchgeklettert und an Blomberg-Lippe vorbeigezogen. Und ja, die mischen jetzt oben mit tatsächlich Buxtehude und spielen dann auch, wenn du 10-9 beim Schlusslicht nur zur Halbzeit, dann schaltest du den Gang hoch und dann zeigst du dich als Top-Team einfach und gewinnst das Ding. Wenn auch nicht schön, aber effizient, würde ich mal behaupten, und effektiv in dem Sinne. Und ja, Waibling ist klar, dass die jetzt nicht alles weggewinnen, nachdem sie ihren ersten Saisonsieg gefeiert haben. Da reicht die Qualität dann doch nicht. Aber trotzdem sich wieder sehr, sehr stark verkauft, zumindest eine Halbzeit lang.
Ja, und das, obwohl wir sie nach der letzten Aufnahme noch zum nächsten Sieg fast geredet haben, hat es diesmal nicht ganz gereicht. Aber wie gesagt, zweieinhalb Halbzeit sehr gut, aber man merkt halt einfach, die Wurfquote muss einfach besser werden. 37% Wurfquote, damit gewinnst du in der Liga keinen Blumentopf. Also wenn ich gucke, Marie Andreessen 20 Paradequote von 54%. Also dann wird es halt auch schwierig, so eine Partie zu gewinnen. Und das ist etwas, was sich so ein bisschen durchzieht bei Weibling, dass sie halt offensiv ja ihre Chancen nutzen müssen, um dann wirklich da... ja, Chancen zu haben, weil defensiv wird das wirklich gut aus, haben sie gut gemacht, haben sie wirklich Buxtehude wirklich gut im Griff gehabt, aber wenn du halt vorne deine Chancen nicht nutzt, dann wird es gegen so ein Top-Team enorm, enorm schwierig werden. Ja, du hast gerade schon den Verein erwähnt, über den wir jetzt gleich sprechen wollen, die HSG Blomberg-Lippe, denn dort gibt es neue Enthüllungen vom Spiegel, über die wir sprechen wollen, natürlich wie der Verein darauf reagiert hat, denn das wird jetzt schon, ja, das ist schon ein rauer Turm, der dort gerade ein bisschen herrscht, deswegen bleibt dran, ihr bei Anwurf, wir reden gleich drüber, euer Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen über das sprechen, was ja den Handballsport jetzt wieder erschüttert hat. Am Freitag ist es passiert, da hat Spiegel Online einen weiteren, ja, sehr, sehr langen Artikel verfasst. Thematisch ging es diesmal um die HSG Blomberg-Lippe, die ja auch schon so ein bisschen in diesem ganzen Thema André Fuhr, der ja auch lange dort gewesen ist, so ein bisschen im Fokus standen. Und denn diesmal geht es nicht um den alten Trainer, sondern um den aktuellen Trainer Steffen Birkner, der... ja, wenn man sich das so durchliest, so das Gefühl gewinnen kann, dass er so ein bisschen da weitergemacht hat, wo André Fuhr aufgehört hat, nachdem er dann gegangen ist, beziehungsweise ein bisschen auch gegangen worden ist, was man da so ein bisschen rauslesen kann, aber man ihn wohl doch noch ein bisschen, ja, gestützt hat. Und das, ja, macht keinen guten Eindruck auf die Blomberger, denn man hat auch das Gefühl, dass der Geschäftsführer Torben Kietsch in Gesprächen auch noch nicht unbedingt so das offene Ohr gefunden hat, sondern vielmehr dann noch die Spielerin, ja, nicht sonderlich gut eingeredet hat, sondern sie auch ein bisschen zum Weinen gebracht hat, was dann noch mehrfach zu lesen ist. Also Robin, in Blomberg brennt mal wieder der Baum. Ich glaube, man kann es so ganz gut zusammenfassen nach diesen, ja, Enthüllungen, die es um den Verein gibt.
Du hast vollkommen recht, Sebastian. Ich glaube, dass dieser Spiegelartikel Blomberg ziemlich, ziemlich durchgerüttelt und durchgeschüttelt hat, weil ich glaube, bei den Verantwortlichen des Vereins die Hoffnung herrschte, dass dieses Thema sich vielleicht so ein bisschen beruhigt und ja fast vielleicht sogar im Sande verläuft, wenn ich die Reaktionen und die Argumentationen der Verantwortlichen mir jetzt anhöre und anschaue. Weil ich sehe immer noch keinerlei Bewusstsein, weder bei der Vereinsführung noch beim aktuellen Trainer, irgendeine Art von Fehler einzugestehen, in der Art und Weise. Es wird von Seminaren zur Stressbewältigung gesprochen, es wird hiervon und davon gesprochen, aber die Anschuldigung, dass Spielerinnen wirklich beleidigt, beschimpft werden, dass es dort zu psychischen Problemen bei Spielerinnen kommt, darauf wird in der Form nicht wirklich eingegangen von den Verantwortlichen. Und ich habe immer noch nicht das Gefühl, dass das Bewusstsein in Blomberg derart ist, wie unsere Wahrnehmung und die Wahrnehmung der Öffentlichkeit ist, nämlich dass diese Vorwürfe und das, was dort stattfindet, wirklich absolut gravierend und schlimm ist und unbedingt aufgeklärt werden muss.
Genau, du besprichst natürlich schon das an, was natürlich deine Reaktion der Blombergerinnen gewesen ist. Also es gab an dem Tag, man mit Sicherheit auch mit Wissen, dass es diesen Artikel gibt, einen, ja, ich glaube, ich habe es per E-Mail bekommen, das Pressestatement, das war 4 Seiten lang als PDF-Dokument, wo man auch entsprechend auf die Vorwürfe eingegangen ist. Man hat in der örtlichen Presse der Lippischen Landeszeitung auch in 2 Artikeln ist man darauf eingegangen. Einmal natürlich mit Spielerinnen und dann noch externen Leuten, also mit Dirk Beuchle, ehemaliger Bundesliga-Trainer in Lemgo, in Lübeck und jetzt auch ein bisschen sportlicher Berater seit 2 Jahren bei der HSG, der dort darauf gesprochen hat. Spielerin Laura Ruffieu, Nele Franz hat sich geäußert und Melina Veit, die Torhüterin, hat sich auch noch dazu geäußert. Genau. Und dann hat jetzt auch in der heutigen Ausgabe am Montag auch der Trainer sich dazu geäußert. Und du hast da vollkommen recht. Ich habe nicht das, aber auch nicht den Eindruck, dass man da in irgendeiner Form, ja, kritisch mit umgeht. Ich meine, das sagt ja schon auch die Ausführung auch so ein bisschen, was ich so den Eindruck habe, dass Torben Kietsch ja einfach nicht weiß, was er tut und was er handelt. Er hat in diesem Statement, was er an den Spiegel geschickt hat und was jetzt auch teilweise wieder veröffentlicht worden ist, von der HSG Blomberg-Wiedbe gesagt, bis ich durch die Äußerung von Anja Ernstberg erfuhr, war mir das völlig unbekannt. Also, dass Depressionen auf den Druck bei der HSG zurückzuführen sein könnten. Wenn ich mir aber sowohl den jetzigen durchlese, als auch den zu André Fuhr durchlese, bekomme ich ganz den Eindruck, dass er sehr wohl wusste, also dass er von den Spielerinnen wusste, was sie durchmachen in Blomberg, er aber nicht reagiert hat, sondern noch ein bisschen mehr Druck auf diese Person ausgeübt hat. Und das ist für mich etwas, wo ich nach und nach den Eindruck gewinne, dass natürlich auch er viel einfach im Fokus steht, weil er hat den Nachfolger von André Fuhr geholt. Also er hat Steffen Beckner verpflichtet, das ist sein Mann, den er darauf eingebaut hat. Und klar, natürlich ist jetzt natürlich zwei Aussagen stehen gegeneinander, auch natürlich mit den Spielerinnen, die gesprochen sind, wobei ich auch da wiederum sagen muss, oder das sollte auch erwähnt sein, Laura Refieux, Kapitänin, hat auch diese Vorwürfe gegen André Fuhr, als es bekannt wurde, runtergespielt. Also dass gar nicht so schlimm sei und so weiter. Deswegen bin ich mir auch bei ihrer Aussage nicht so ganz sicher. Ne? Also will ich auch so ein bisschen Vorsicht walten lassen. Und ich finde dann auch, wie dann Dirk Beuchler versucht, die Isabella Jongelen, die ja auch sich dazu geäußert hat, öffentlich zugestanden hat, sie fertig zu machen und sie niederzumachen, denke ich mir dann auch, das ist dann ein bisschen sehr einfach und das zeugt nicht davon, dass man sich kritisch mit diesen Vorwürfen einfach ja, auseinandersetzt.
Du hast vollkommen recht. Also du hast es ja angesprochen, nämlich dieses Thema. Wir reden ja hier vom gleichen Geschäftsführer, also der 2017 schon da war, und dieser Mann hat alles rund um André Fuhr miterlebt und mitgemacht. Und warum ist dieser Mann nicht sensibilisiert? Warum schrillen bei ihm nicht alle Alarmglocken, wenn sich wieder eine Spielerin meldet, wenn wieder, sag ich mal, Kritik laut wird oder auch nur leiseste Töne aufkommen, dass es in die gleiche Richtung gehen könnte wie mit André Fuhr? Das lässt halt einfach darauf schließen und naja, das deckt ja auch ein bisschen der Artikel auf, dass auch nicht nur die Trainer, sondern eben auch Torben Kietzsch selber eine sehr kurze Zündschnur haben und was das angeht, auch sehr schnell Spielerinnen und Verantwortliche im Verein, Athletiktrainer, was weiß ich nicht was, anschreien und damit eine Art Umgang pflegen, beziehungsweise eine Art Umgang in diesem Verein für selbstverständlich halten, der einfach absolut abwegig ist und für unser Eins ein absolutes No-Go ist, scheint für die Leute und die Verantwortlichen bei der HSG Blomberg-Lippe, scheint das ganz normal zu sein und dementsprechend auch diese Äußerungen und diese Rechtfertigungen, weil sie es scheinbar seit Jahren nicht anders kennen.
Ja, also ich meine, das Problem ist, was mich so halt so schickt, das ist der Verein, wo ich mit Handballspiel angefangen habe. Da habe ich angefangen, Handball zu spielen und jetzt natürlich diese Vorwürfe zu lesen und mich dazu mit Gedanken zu machen, weil ich meine, ich kenne den Torben Kietzsch noch von damals, auch weil mein Vater natürlich auch damals Sponsor gewesen ist und mit die Halle gebaut und so weiter. Also von daher, ich kenne ja den ein oder anderen Handelnden dort und das macht mich natürlich dann auch persönlich natürlich auch ein bisschen betroffen, da bin ich auch nicht, natürlich klar, auch, ne, da fragt man sich mal, okay, hätte man irgendwie was merken müssen oder so weiter, und weil es hängt bei mir seit Wochen, seitdem das mit André Fuhr bekannt geworden ist, hängt mir das irgendwie im Kopf, ob man da hätte was früher reagieren müssen oder ob man hätte was sehen müssen, dass halt sowas passiert, weil ich habe auch diesen, was du halt sagst, diesen Eindruck, dass da einfach keine Kritik, oder sich mich nicht kritisch mit auseinandersetzt. Und ich meine, auch wenn ich ja auch den Geschäftsführer oder den Beiratsvorsitzenden Jens Genge dann auch höre, der dann auch ja sagt, ja, die Berichterstattung sei tendenziös und irreführend, glaube ich, hat das so betitelt, wo ich mir dann denke, also du hast nicht verstanden, worum es geht. Natürlich, klar, das sind vielleicht auch Spielerinnen, die mit Sicherheit ein bisschen frustriert sind. Wenn es eine wäre, dann würde ich sagen, okay, ey, das sollte man nicht ernst nehmen, aber es ist ja nicht nur eine Spielerin, es sind mehrere, die dort genannt werden, es sind ehemalige Mitarbeiter, die darüber sprechen, und es ist ja nicht das erste Mal. Also er weiß ja auch, er wollte damals, hat der Spiegel geschrieben, er wollte damals André Fuhr nicht mehr dabei haben. Und auch bei ihm müsste ja diese Sensibilität jetzt da sein, zu wissen, hey, wenn da eine Spielerin ist, die eine Angst vor ihm hat, die nicht mehr klarkommt, wie mit ihr umgegangen wird, dann muss ich doch da reagieren. Und das sehe ich halt auch nicht. Und die Fragen, die ich mir halt natürlich jetzt auch stelle, wer will da reagieren? Weil, seien wir ganz ehrlich, ich glaube, weder Genge noch Kietzsch, der aber wohl zumindest in Hannover im Gespräch sein wollen, werden ihre Posten freiwillig räumen. Und natürlich, wenn wir auch ganz ehrlich sind, wenn es Genge geht, der auch ja wohl 800.000 Euro im Jahr in den Verein investiert, dann ist halt die Frage, ob Blomberg dann noch Bundesliga spielt. Weil, wenn so eine Summe wegbricht im Etat, viel Spaß in der Region, die 800.000 Euro aufzufinden. Also da musst du schon dann Mäzen von Phoenix Kontakt finden, der sagt, okay, ich habe Lust dazu. Aber nach den Vorwürfen wird das, glaube ich, ganz, ganz schwierig.
Absolut, du hast vollkommen recht. Ich selber habe ja auch das Handballspielen in Lemgo begonnen und war immer auch nah an der HSG Blomberg-Lippe dran. Und das waren natürlich die HSG Blomberg-Lippe und Lemgo, das waren so die
Aushängeschilder. Das war Derby.
Das war ein Derby und das waren die Stationen, die Standpunkte in Nordrhein-Westfalen zu dem Zeitpunkt. als wir gespielt haben, glaube ich, noch. Da waren die großen Zeiten von Tuse im Essen schon vorbei. Aber dass jetzt sowas dort passiert und dass ich einfach dieses, dass ich das mit André Fuhr 2017, dass ich diese ähnlichen Vorwürfe, dass das alles wieder hochkommt, das ist, ja, es ist wie geskriptet. Ich kann es fast gar nicht verstehen, wie das da passiert. Und ich fand es noch interessant, im Deutschlandfunk hatte ich das auch noch gesehen, da wird auch einfach noch ganz klar gesagt, was du gerade auch schon angedeutet hast, dass diese Kontrollfunktion der Geschäftsführung, also der Aufsichtsrat, der ist dafür da, dass die Geschäftsführung kontrolliert wird, und die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat sind auch dafür da, sämtliche Organe im Verein zu prüfen und sämtliche Verantwortlichen. Und da ist das Versagen einfach auf allen Ebenen, vom Trainer über die Geschäftsführung bis hin in den Aufsichtsrat, scheinen sich alle einig zu sein, dass das in Ordnung ist, Menschen so zu behandeln. Und es ist einfach klar, dass es nicht in Ordnung ist, Menschen so zu behandeln, und dass dort einfach was passieren muss, weil die gleichen Leute haben bewiesen, dass sie sich, nachdem so etwas passiert ist, nicht ändern, weil jetzt passiert wieder so etwas. Und dementsprechend müssen diese Leute ausgetauscht werden im Zweifel, weil sie sich nicht, sie haben gezeigt, dass sie sich nicht ändern können. Sie haben eigentlich eine zweite Chance bekommen, aber es geht einfach so weiter. Und dementsprechend haben sie diese Chance vertan.
Ja, natürlich. Bin ich zu 100% bei dir. Also, ich meine, wer jetzt das nicht gelesen hat, vielleicht können wir mal ein paar Vorwürfe nennen. Also zum Beispiel Isabel Jongen hat erzählt, dass sie, als sie gekommen ist, als erstes mal ein Diätbuch bekommen hat, dass es zu ihr hieß, verlieren mal in 6 Wochen 10 Kilo, wo sie sich denkt, okay, warum, ne, warum ist das natürlich so? Klar, natürlich auch Gewicht im Sport, das ist mit sich ein heikles Thema, natürlich, klar, aber sie hat sich einfach dann nicht wertgeschätzt gefühlt. Sie wurde geholt und dann war sie dann aufgrund der Verletzung raus, hat dann 5 Monate lang kein Handball gespielt, weil der Trainer sie dann nicht mehr haben wollte. Wo ich mir dann auch so denke, das ist irgendwie, ja, es sind so Sachen, die ich mich so sehr an André Fuhr erinnert haben, wo ich halt das Gefühl habe, okay, der Verein braucht dringend einen Neuanfang, weil, seien wir auch ganz ehrlich, nach den Enthüllungen, die jetzt noch wieder auftauchen, natürlich, klar, man versucht sie mit vehement zu bestreiten, aber es ist natürlich auch nur in der örtlichen Presse, das heißt, das lesen Leute, die jetzt, weiß ich nicht, in Metzing spielen oder sonst wo, die lesen das normalerweise natürlich nicht. Gut, ich habe ein bisschen den Vorteil, natürlich, klar, wenn man da daheim wohnt, da kriegt man auch mal ein oder andere Mal den Artikel zugeschickt, auch wenn ich jetzt mittlerweile ja auf der anderen Seite des Landes wohne, das bekommt ja so keiner mit, und ich finde es halt auch dann ein bisschen einfach von der örtlichen Zeitung, das dann einfach nur als quasi pro Blomberg so ein bisschen zu schreiben und auch nicht so wirklich so einen kritischen Bericht reinzubringen. Das ist natürlich aber auch natürlich, da klar, Kooperation ist mit dabei, da will man natürlich auch demjenigen dann nicht so ganz, jetzt nicht sagen, nicht an die Karren pissen, aber natürlich nicht ganz so kritisch vielleicht sein, wie es dann natürlich so eine überregionale Zeitung wie dann halt der Spiegel ist, der natürlich jetzt nicht diese, ich sage nicht Parteilichkeit, aber nicht diese Bindung zu dem Verein halt hat, wie es natürlich die örtliche Presse hat. Das ist ja ganz, ganz klar. Kennen wir, glaube ich, ganz in vielen Fällen einfach so, dass man da nicht mal ein bisschen aufpasst, was man schreibt, was man sagt, um dann auch entsprechende Informationen dann auch noch zu bekommen. Aber ich habe leider den Glauben verloren an die handelnden Personen. Ich muss ganz ehrlich sagen, also da braucht es ganz dringend Neuanfang. Keine Ahnung, wie das passieren soll. Keine Ahnung, wer da jemanden austauschen soll. Aber es muss was passieren, weil sonst auch so gut Blomberg jetzt auch gerade spielt, ne? Auf jeden Fall Respekt davor. Das ist ja irgendwie auch wie in Dortmund, obwohl diese Vorwürfe da im Raum stehen, und auch das war mit Dortmund, haben sie es halt geschafft, sportlich erfolgreich zu sein. Das spricht für die Spielerin, für die mentale Stärke natürlich auch teilweise der Spielerin. Der Kader ist auch gut besetzt. Nationalspielerinnen sind mit dabei, Nele Franz, Letizia Quist, Marie Michalczyk beispielsweise. Das sind tolle Spielerinnen, aber wenn du halt dann auch mal internationale Topspielerin vielleicht mal verpflichten und den nächsten Schritt machen willst, dann wird es halt mit so einem Ruf halt schwierig.
Ja, der Ausfluss dessen, was du gerade gesagt hast, ist für mich so ein bisschen, dass die HSG Blomberg-Lippe gerade auch dabei ist, das, was sie sich über Jahre, Jahrzehnte aufgebaut hat, komplett einzureißen aus sportlicher Sicht. Ne? Der Ruf in Handball Deutschland, das Image von jedem, der jetzt nicht nur die Lokalschau aus Blomberg liest, da ist der Ruf, sage ich mal, schon ja fast ruiniert. Aber auch sportlich arbeiten sie gerade wirklich, wirklich daran, diese super Arbeit der letzten Jahre, Jahrzehnte einzureißen. Weil welche Spielerin möchte da noch hingehen, wenn nie Ruhe einkehrt, wenn es jetzt schon wieder aufkocht, wenn keine Einsicht gezeigt wird? Ich stelle mir es unglaublich schwierig vor, ich unterzeichne einen Vertrag bei der HSG Blomberg-Lippe und trete diesen Leuten gegenüber mit dem Wissen, dass ich diesen Artikel gelesen habe. Das muss doch unglaublich schwierig sein für eine Spielerin. Sobald da das kleinste Problem auftritt, stellt sich Unsicherheit ein, und da muss einfach HSG Blomberg-Lippe aus sportlicher Sicht dieses Projekt, damit das weiterleben kann und die Leute und die Spielerinnen, die sich dafür aufopfern auch, Um denen gerecht zu werden, muss dort eine Aufarbeitung stattfinden. Und wie das vonstatten gehen kann, bin ich ja immer noch der Überzeugung, dass der DHB sich einfach noch viel mehr da reinarbeiten muss. Die Kommission wurde aufgelöst, dann muss eine neue her. Da muss was getan werden. Das ist einfach die Pflicht. Wenn sie es selber nicht hinkriegen, dann müssen die Spielerinnen der HSG Blomberg-Lippe vom Verband, dem Deutschen Handballverband, geschützt werden.
Definitiv. Und ich meine, Andreas Michelmann, ich habe es am Samstag gelesen in der DPA, dass er wohl in Hochdruck gerade sucht. Natürlich, na, klar, man hat ein bisschen natürlich auch das, was man jetzt gehört hat, wohl drumherum, dass es wohl natürlich auch wohl inhaltliche Auseinandersetzungen gegeben hat innerhalb der Kommission, was man auch so ein bisschen rausgehört hat. Auch bei uns, wir haben ja auch drüber gesprochen gehabt, wir hatten ja den Herrn Pfeiffer zu Gast, der hat zwar gesagt, dass es persönlich gibt, aber man gibt immer so ein bisschen mehr den Eindruck, dass es nicht nur in die persönliche Komponente gegangen ist, sondern dass da unterschiedliche Auffassungen drüber gegangen sind, wie man das Ganze angeht. Und jetzt ist natürlich an der Sache, okay, zu gucken, wie machen wir es jetzt richtig? Vielleicht müssen wir ein bisschen noch mehr darauf achten, was man vielleicht für Menschen mit dazu holt, welche Gedanken die dahinter haben, was die mit der Aufarbeitung bewirken wollen. Da müssen wir einfach mal drauf schauen. Aber ja, es muss Druck auf die Verantwortlichen entstehen. Das müssen Sponsoren, müssen das sein. Das müssen aber auch natürlich Eltern sein, natürlich auch Trainer aus unterhalb. Ne? Wir dürfen nicht vergessen, die HSG ist nicht nur die Damenmannschaft. Ne? Die haben die Herrenabteilung, die jetzt zwar nicht so erfolgreich ist wie die Frauen, aber da gibt es auch viele Jugendmannschaften. Es gibt bei den Frauen viele Jugendmannschaften. Die A-Jugend, B-Jugend sind super erfolgreich in den vergangenen Jahren immer gewesen, immer deutsche Meisterschaften mit dabei gewesen im Final Four. Also von daher, da muss jetzt viel mehr Druck einfach auf diese Person entstehen, damit endlich ein Wandel stattfindet. Und für mich muss auch zumindest bei den handelnden Personen drüber geredet werden, dass es einfach so nicht weitergeht, dass du einfach Leute wegnehmen musst. Klar, bei dem Gang hängt da enorm viel Kohle mit dahinter, die du dann irgendwie auffangen musst, was natürlich ein enormer Aufwand ist, klar. Aber willst du jemanden mit dabei haben, der sowas toleriert, oder willst du wirklich einen Neuanfang? Und dann musst du halt vielleicht einen schweren Gang angehen, aber bist vielleicht ein Verein, der dann vielleicht dann wirklich dann über die Jugendarbeit kommen kann und der dann ja davon lebt, dass man einen vernünftigen Austausch untereinander hat und da, wo dann nicht Menschen geduldet werden, die einen anschreien, die einen fertig machen. Ich glaube, das ist, glaube ich, das viel Wichtigere aus Blomberger Sicht, als da jemanden so wirklich nur am Geld festzuhalten. Aber das ist meine persönliche Sicht. Ihr dürft uns auch gerne eure natürlich mitteilen, wenn ihr das wollt. Social Media habt ihr alle Möglichkeiten. Facebook, Twitter, Instagram. Schreibt uns an, spendet uns voll, was auch immer. Wir sind da sehr, sehr offen für eure Meinung. Und wenn ihr anderer Meinung seid, auch gerne natürlich. Klar, ich meine, wir wissen es ja, wie in Blomberg ist. Die sind komplett anderer Meinung, als wir das sind. Wir haben es ja gelesen selbst. Aber wenn ihr da Meinungen zu habt, auch aus Blomberg, überall aus der Region, aus der Deutschland, sagt uns gerne, schreibt uns eure Meinung, gibt uns gerne Feedback, sind wir sehr, sehr offen für. Und sind jetzt auch am Ende unserer heutigen Ausgabe angekommen. Wie gesagt, rein Handball-Frauen in diesem Fall. Die Handball-WM-Vorschau, die gibt es jetzt noch in den nächsten Tagen. Da sind wir noch wirklich tolle Gäste. Christian Schwarzer, Martin Strobel, kann ich schon mal verraten. Die sind bei uns beiden zu Gast, deswegen unbedingt unseren Podcast abonnieren, wer es nicht sowieso schon getan hat. Spotify, iTunes habt ihr zu die Möglichkeit, uns zu rezensieren. 5 Sterne gerne, wenn wir sehr, sehr gut sind, aber auch natürlich nehmen wir auch gerne konstruktive Kritik auf, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten, und dann ja, hören wir uns dann nächstes wieder hier bei Anwurf eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah, und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de. Anwurf. Der Handball-Talk
auf meinsportpodcast.de.